Licht aus, Spot an.
Wer von uns hat diesen Spruch auch noch im Kopf? Ilja Richter moderierte zwischen 1971 und 1982 die legendäre ZDF-Musiksendung Disco, zu der auch ein Quiz gehörte. Und der junge, schlaksige Mann kündigte immer theatralisch an, wer gewonnen hatte. Licht aus. Es wurde stockdunkel. Das Publikum raunte. Und dann Spot an. Ein Lichtkegel fiel auf den Gewinner oder die Gewinnerin, blinzelnde Augen, johlen und klatschten. Das Spiel mit Licht und Dunkelheit erzeugt Spannung. Nicht nur im Showgeschäft, auch im wirklichen Leben, im Grundrhythmus von Tag und Nacht lernen wir schnell, nichts bleibt, wie es ist. Manchmal scheint die Nacht endlos zu sein. Die Fastenaktion 2023 steht unter dem Motto Leuchten. 7 Wochen ohne Verzagtheit. Das scheint fast vermessen in dieser Zeit, schreibt Hanna Lukassen einleitend im Themenheft zur diesjährigen Fastenaktion. Wer bitteschön mag nicht verzagen. Angesichts von Kriegen, Klimakrise, Inflation, Millionen von Flüchtlingen auf der Welt. Meine Söhne fragten mich neulich, glaubst du, wir müssen irgendwann als Soldaten kämpfen? Wir wissen vieles nicht. Und natürlich verlässt einen der Mut. Umso wichtiger, dass wir nicht vereinzeln. Wir sollten aufeinander achten und schauen, dass niemand im Dunkel seiner Ängste stecken bleibt. Füreinander leuchten. In den 7 Wochen der Fastenaktion wollen wir das üben und uns dabei selbst besser kennenlernen. Wir machen das Licht an, um hinzusehen, wo unsere Ängste liegen, was uns trägt und wie wir selbst strahlen. Dann gehen wir gemeinsam durch die Nacht in den Morgen dem Osterlicht entgegen. Passend zum diesjährigen Fastenmotto Leuchten wird uns folgendes Bild angeboten. Genau. Eine strahlende junge Frau mit Sommersprossen, die uns entgegenlächelt und vom Sonnenlicht angestrahlt wird. Wir werden in diesen 7 Wochen ohne Verzagtheit herausgefordert, ihr es gleich zu tun. Leuchten steckt an. Strahlen steckt an. Und wir werden an das Jesuswort aus Matthäus 5 erinnert. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil. Man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. Luther hatte für das Gefäß in seiner Übersetzung den Scheffel gewählt und so dazu beigetragen, dass sein Licht unter den Scheffelstellen zur Redensart wurde. Und dazu eine kleine Randnotiz. 1975 wurde bei der Revision des Neuen Testaments der Lutherbibel versucht, sie stärker der modernen Sprache anzupassen. Und so wurde 1975 der Scheffel durch den Eimer ersetzt, was der Revision den Spottnamen Eimertestament einbrachte. Und in einer für kirchliche Gremien beispiellosen Geschwindigkeit wurde deshalb das sogenannte Eimertestament innerhalb eines Jahres wieder überarbeitet. Doch das nur an Klammern. Bevor wir selbst strahlen, schauen wir uns an, wer das Licht überhaupt angeknipst hat. 1. Mose 1, Abvers 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht. Und es ward Licht. Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Unser Text wirft gleich mehrere Fragen auf, die wir hier nur anreißen, aber nicht beantworten können. Der erste Satz lautet: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott hat keinen Anfang, aber unser Universum hat einen Anfang. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und unser Universum hat auch ein Ende. Es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großem Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen. Und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden nicht mehr zu finden sein. Der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wann war dieser Anfang? Laut jüdischem Kalender vor 5783 Jahren. Laut Evolution allerdings schon vor 4,5 Milliarden Jahren. Wann war denn nun der Anfang? Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hier wird im Hebräischen Elohim für Gott verwendet. Elohim ist der meistgebrauchte Name für Gott im Alten Testament. Er kommt 2570 Mal in der hebräischen Bibel vor. Und die meisten stimmen darum überein, dass der Name Elohim die größte Kraft bedeutet. Er ist der Seiende, dem alle Macht zugehört. Es wird ihm eine unabhängige, uneingeschränkte und unbegrenzte Energie zugeschrieben. Der Gottesname Elohim ist eine Pluralform und nicht in der Einzahl zu finden. Und der Plural diente dazu, um die Totalität der äußeren Erscheinung, der Attribute und der Person Gottes zu bezeichnen. Es war eine Möglichkeit, um die Vielseitigkeit in dem einen zu betonen. Und der Plural dieses Gottesnamens kann daneben zumindest auch eine Andeutung auf die Dreieinigkeit sein. Der zweite Satz lautet: Und die Erde war wüst und leer. Und im Hebräischen steht da Tohu Wabohu. Das kann man durchaus mit Chaos oder Unordnung wiedergeben. Es bedeutet aber auch einfach Leere und bezieht sich auf die Erde in einem nackten Zustand, ohne Vegetation, ohne Tiere und ohne Menschen. Und diese unproduktive und leere, unbewohnte Erde wird mit Vegetation produktiv und von Tieren und Menschen durch Gottes Schöpfungsworte bewohnbar gemacht. Und diese beiden Sätze zusammen ergeben eine weitere Frage. Schuf Gott die Welt aus dem Nichts? Creatio ex nihilo? Oder ordnete er das vorgefundene Tohu Wabohu? Dieser Elohim schuf, heißt es. Dieser Begriff schuf, bara, ist nur dem Schaffen Gottes vorbehalten, für das es im menschlichen Bereich nichts Vergleichbares gibt. Ein weiteres Kennzeichen dieses Begriffes ist, dass er keinen Stoff voraussetzt, aus dem etwas geschaffen wird. Gott schafft voraussetzungslos. Gott und nur Gott kann aus dem Nichts schaffen. Und diesen Gedanken greift der Hebräerbrief auf, Hebräer 11, Vers 3. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, dass alles, was man sieht, aus Nichts geworden ist. Noch eine kleine Randnotiz. Wenn Sie Tohu Wabohu bei der Suchmaschine Bing eingeben, dann landet man bei der Deutschen Bahn. Doch das nur in Klammern. Der dritte Satz, und Finsternis lag auf der Erde, stellt die Frage, herrschte am Anfang nur eine undurchdringbare, tiefe Dunkelheit. Und der vierte Satz lautet, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Wo war das Wasser? Wenn Gott doch erst am zweiten Schöpfungstag die Wasser unter dem Himmel von dem Wasser über dem Himmel trennte. War alles nur ein riesiger See, eine Ursuppe? Und der fünfte Satz heißt, und Gott sprach, es werde Licht. Um was für ein Licht handelt es sich denn am ersten Schöpfungstag? Wenn die Sonne doch erst am vierten Tag erschaffen wird, hilft uns der Hinweis aus 1. Johannes 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und Jakobus nennt ihn den Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Finsternis. Wie lange dauerte dieser Schöpfungstag? 24 Stunden? Oder 1000 Jahre, wie Psalm 90 und 2. Petrus 3 andeuten? Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Ein Tag ist vor dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Wie lange auch immer der erste Schöpfungstag dauerte, Elohim, dem unabhängige, uneingeschränkte und unbegrenzte Energie zugeschrieben wird, hat das Universum aus dem Nichts durch sein Wort geschaffen. Der energiegeladene Gott hat am Anfang durch sein Wort das Licht angeknipst. Im Schöpfungsbericht wird lediglich gesagt, dass er die Finsternis vom Licht begrenzte. Und Jesaja führt weiter aus, Jesaja 45, ich bin der Herr und sonst keiner mehr, der ich das Licht mache und schaffe die Finsternis. Und König David bekennt im 139. Psalm, spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein. So wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Das nächste Bild. Ah ja, haben wir schon. Am ersten Schöpfungstag wird es nicht nur hell, es wird zugleich erstmals die Zeituhr gestellt. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag. Manche sehen hier einen Grund, weshalb die Juden bereits am Freitagabend mit dem Einsetzen des Sabbats beginnen. Einen erweiterten Blick auf den Schöpfungsbericht aus 1. Mose 1 erhalten wir durch Johannes 1. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und Kolosser 1 sagt, Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. In ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Christus wird uns in Johannes 1 als das Schöpfungswort, den Logos, vorgestellt. Und laut Paulus war Christus aktiv am Schöpfungsgeschehen beteiligt. Lassen wir diese ersten 5 Verse des Schöpfungsberichts aus Genesis 1 in der Übersetzung von Martin Buber und Franz Rosenberg nochmals auf uns wirken. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war Irrsal und Wirrsal, Finsternis über Urwirbels Antlitz, Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser. Gott sprach, Licht werde, Licht ward. Gott sah das Licht, dass es gut ist. Gott schied zwischen dem Licht und der Finsternis. Gott rief dem Licht Tag, und der Finsternis rief er Nacht. Abend ward und Morgen ward, ein Tag. Johannes weist in seinem ersten Brief auf den Gegensatz zwischen Licht und Finsternis hin, wenn er schreibt, Gott ist Licht und in ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Leben wir aber im Licht, so wie Gott im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander. Licht und Finsternis sind für Johannes 2 ganz wichtige Schlüsselworte seines Briefes. Finsternis ist der Inbegriff all dessen, was im Gegensatz zu Gottes Wesen steht. Und dennoch scheint das Licht in der Finsternis. Und ihr werden von Gott die Grenzen zugewiesen. Daneben wird aber auch deutlich, dass die Finsternis niemals die Grenze Gottes ist. Dass Gott sogar über die Finsternis herrscht. Unsere Dunkelheiten entfremden uns also nicht von Gott. Wie ja auch schon David im 139. Psalm staunend bekennt. Er knipst in den Nächten unseres Lebens immer wieder das Licht an. Momente der Dunkelheit, der gefühlten Gottesferne, die dürfte jede und jeder von uns kennen. Für mich gab es immer wieder Momente, wo ich zuerst im Nebel stocherte und mich plötzlich in der totalen Dunkelheit und Ausweglosigkeit wiederfand. Ende November 1988 wollte eine meiner damaligen Gemeinden nach 5 Jahren einen Pastorenwechsel erzwingen. Da ich mich in einer Gebietsarbeit mit damals 4 Gemeinden befand, gab es menschlich und vor allem finanziell gesehen keine weitere Perspektive für mich, für die Arbeit dort vor Ort. Eine meiner anderen Gemeinden war mit dieser Entscheidung überhaupt nicht einverstanden, entschied einen Monat später, mich allein zu finanzieren. Aber in dieser Zwischenzeit des Monats war für mich alles nur noch dunkel und völlig trostlos. Aufgrund einer psychisch bedingten Bronchitis ließ ich mich erst einmal krankschreiben. Mein Glaube war zutiefst erschüttert. Mein Idealbild von der christlichen Gemeinde gerade zerstört. Und Ille befand sich aufgrund einer Erschöpfungsdepression in einer Kur. Und bekam überhaupt nichts mit von dem, was mich beschäftigte. Und so konnte ich meine dunklen Gedanken alleine zu Hause das Feld überlassen. Und Gott war für mich während dieser Zeit im Nebel völlig verschwunden. Dass für Gott meine Finsternis keine Grenze darstellte, erlebte ich in dieser Zeit, als ich mir Schallplatten kaufte. Von Liedermachern wie Heinz Rudolf Kunze, Peter Maffay, Klaus Lage, oder Udo Lindenberg. Und durch einzelne Lieder dieser Liedermacher sprach mich Gott an, entzündete etwas wie Hoffnung und fast zärtlich knipste er wieder das Licht an. In der Zeit kurz vorher und kurz nachher hatte ich ja zu predigen. Ich hatte sogar eine Jugendevangelisation davor. Und ich weiß noch, dass ich in dieser Zeit immer wieder davon sprach, wie schwer der Glaube ist. Und in dieser Jugendevangelisation habe ich den jungen Leuten gesagt, überlegt euch gut die Sache mit dem Glauben. Das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn ihr euch auf Jesus einlasst, dann wird das richtig schwer. Wollt ihr das? Und ich predigte darüber, wie schwer der Glaube ist und was der Glaube fordert und wie dunkel es manchmal sein kann. Und irgendwann nahm ich mal einer zur Seite und sagte: Siggi, ich kann's nicht mehr hören, wie dunkel und wie schwer der Glaube ist. Aber ich konnte nicht anders reden. Ich wollte ehrlich sein. Und das war meine Situation. Ich sah alles durch das halbleere Glas. Es war alles irgendwie im Nebel. Das Wort vom Licht durchzieht die ganze Bibel. Gottes allererstes Wort am ersten Tag der Schöpfung lautet: Es werde Licht. Und es wurde Licht. Und die Bibel endet mit dem Satz: Und es wird keine Nacht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichts einer Lampe und nicht des Lichts der Sonne. Denn Gott, der Herr, wird über ihnen leuchten. Das Wort Licht kommt im Alten Testament 120 Mal und im Neuen Testament 70 Mal vor. Aber auch die Finsternis durchzieht das Alte Testament 78 Mal und im Neuen Testament 16 Mal, vor allem dort von Johannes gebraucht. Licht und Schatten gehören wie Tag und Nacht zusammen. Die Finsternis wird vom Licht begrenzt. Am Ende wird aber immer das Licht Gottes die Oberhand behalten. Licht ist Leben und Freude. Kein Wunder, dass sich das Licht als erstes Schöpfungswerk in der Tora und in der Bibel findet und sich Gott den ersten Schöpfungstag über allein dem Licht widmet. Das Licht hat Vorrang, ist doch überhaupt die Voraussetzung für alle Schöpfung, für alles Dasein. Ohne das Licht gibt es kein Leben. Und darum verbinden wir mit Licht alles Gute. Klarheit, Reinheit, die lichten und schönen Momente des Alltags. Und wissen zugleich immer, dass es einen natürlichen Gegenspieler hat. Die Dunkelheit. Lügen und Hass sind heute eine Verdunklungsgefahr. Und da hat es jede Gemeinschaft schwer. Gott selbst trennt das Licht von der Finsternis. Sie wird nicht von Gott abgeschafft, aber sie hat dem Licht immer wieder zu weichen. Und sie wird auf einen Teil der Zeit begrenzt. Licht dient dazu, das Dunkle zu erhellen und aufzudecken, was sonst verborgen bliebe. Und gerade dieses Wechselspiel zwischen Licht und Dunkelheit, das macht unser Leben aus. Oder wie es in dem Lied von Jürgen Werth aus dem Joseph-Musical von Johannes Nietzsche von 1988 heißt: Leben ohne Schatten ist Leben ohne Sonne. Wer nie im Dunkeln saß, beachtet kaum das Licht. Leben ohne Tränen ist Leben ohne Lachen. Wer nie verzweifelt war, bemerkt das Glück oft nicht. Leben ohne Täler ist Leben ohne Berge. Wer nie ganz unten war, schaut gleichgültig ins Tal. Leben ohne Zweifel ist Leben ohne Glauben. Wer niemals sucht und fragt, dessen Antworten sind schal. Wir danken dir, Gott, für das, was du gibst. Wir danken dir, Gott, weil du immer liebst.